Es habe ich die Schwierigkeit, hier Millionen von Jahren in 10 Minuten reinzupressen, aber mit Hilfe von Matthias Englert vom Öko-Institut wird mir das garantiert gelingen. Es geht um Transmutation und Transmutation muss ja auch ein bisschen kürzer zustande kommen. Erstmal herzlich gegrüßt.
Guten Tag.
Transmutation, das heißt so ein Begriff, der immer wieder auftaucht und zwar in Zusammenhang, unter anderem in Zusammenhang mit Atomkraft. Sprich, Atommüll soll mit Hilfe von Transmutation irgendwie von Jahrhunderten, nein, von jahrmillionenlangem Schrott oder Müll hingebracht werden, dass er einfach innerhalb kürzerer Zeit praktisch zerfällt und damit unschädlich wird. Habe ich das so in etwa richtig übersetzt oder wollen Sie noch mal mehr präzisieren?
Nein, im Prinzip ist das die grundlegende Idee, dass man bestimmte Isotope, also Elemente im Kernbrennstoff, in dem abgebrannten, darum geht es ja eigentlich hauptsächlich um den Atommüll, dass man bestimmte Elemente, und da gibt es dann auch noch die Isotope dieser Elemente, dann umwandelt in weniger langlebige Elemente. Und die Behauptung ist dann, dass dadurch der Abfall im Wesentlichen nach viel kürzerer Zeit unschädlich wird oder man sogar gar kein Endlager mehr brauchen würde.
Das wäre natürlich die Sensation, kein Endlager mehr, keine Endlagerungssuche und so weiter. Eigentlich im Grunde genommen die Lösung, aber Sie haben da so ein Wort gebraucht, das ist die Behauptung.
Genau, das ist natürlich eine Behauptung. Die hauptsächliche Schwierigkeit besteht eben darin, dass nur bestimmte Elemente von der Transmutation erstmal betroffen sind. Und das sind alle schweren Elemente jenseits des Urans, also Neptunium, Plutonium, Curium, Americium und auch andere, aber das sind die hauptsächlichen. Die gehören alle zu den, ja, auch Actiniden, sagt man dazu. Das ist auch eine Elementgruppe im Periodensystem. Und die sollen hauptsächlich adressiert werden. Warum? Weil man kann diese Elemente mit Neutronen in Reaktoren spalten und durch die Spaltung entstehen dann eben andere, viel leichtere Elemente. Und die meisten dieser Elemente sind eher kurzlebig, aber eben nicht alle. Und wenn man jetzt die langlebigen, also wenn man diese Actinide spaltet, so die Behauptung, dann hätte man ja die Hauptgefahr oder die Hauptgiftigkeit im Atommüll beseitigt. Dazu gibt es dann meistens Schaubilder, die zeigen den sogenannten Radiotoxizitätsindex. Was ist das? Der Radiotoxizitätsindex bemisst, wie viel Atommüll man essen kann und wie giftig das dann ist. Es ist natürlich aber völlig unsinnig, einen Maßstab anzulegen, der auf das Essen von Atommüll ausgelegt ist, also fachlich sagt man Ingestionsindex, und der daraus dann eben die Gefährlichkeit bewertet, weil die grundsätzliche Idee des Endlagers ist es ja, den Müll eben für sehr lange Zeit sicher einzuschließen, sodass der gar nicht rauskommt. Zudem ist es dann auch noch so, dass die Actinide, also diese Elemente, die transmutiert werden sollen, in zum Beispiel Salz oder auch in anderen Gesteinen, eigentlich völlig immobil sind. Die bleiben einfach vor Ort und völlig andere Elemente können rausgelöst werden aus dem Atommüll und werden freigesetzt. Und das sind leider genau die Elemente, die entstehen, wenn man Transmutation macht, nämlich leichtere Elemente, die eben aus der Spaltung von diesen Actiniden entstehen. Klingt alles sehr kompliziert, aber im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass man sagen kann, die Elemente, die eigentlich nicht wichtig sind für die Frage, was aus dem Endlager rauskommt, die sollen transmutiert werden. Und damit das dann ganz gut aussieht, bemisst man das eben mit dem Aufessensindex, den Radiotoxizitätsindex. Und dann kommt dann als Ergebnis raus, dass eben das Inventar im Endlager dann ungefährlich wäre.
Jedes Mal, wenn Sie gesagt haben, Aufessen ist mal ein bisschen schlecht geworden, aber wenn ich das richtig verstanden habe, gefährliche Elemente wie zum Beispiel Plutonium ist das sehr gefährlich, das könnte man zumindest spalten und es gibt andere, die sind auch gefährlich, aber nicht so gefährlich, aber gerade die könnten praktisch immer noch aus dem Endlager entflüchten und wenn ich es nochmal richtig verstanden habe, es gibt zwar ist die Möglichkeit, dass diese Millionen Jahre auf wenige Tausende von Jahren herabgesetzt werden, aber das ist immer noch ziemlich gefährlich.
Ja, also wenn man dann ins Detail schaut, dann kommt es ganz stark darauf an, wie man diese Transmutation letztendlich betreibt. Also man muss sich das so vorstellen, der Atommüll muss dann erstmal aufgelöst werden und man muss die einzelnen Elemente, die man gerne transmutieren möchte, aus diesem aufgelösten, also in flüssig in Säuren aufgelösten Atommüll herausholen, chemisch. Das wird ja schon gemacht mit Plutonium, zum Beispiel in der Wiederaufbereitungsanlage in La Hague, und auch mit Uran. Und das müsste man jetzt auch dann eben für die anderen Elemente machen. Und wenn man dann diese Elemente rausgetrennt hat, dann muss man aus diesen Elementen dann neue Brennelemente fertigen. Also so wie man eben Mischoxid-Brennelemente aus Plutonium und Uran schon hergestellt hat, kämen dann eben Mischoxid-Elemente, Brennelemente mit Plutonium, Uran, Americium, Curium und so weiter zum Einsatz. Die werden dann wieder in einen Reaktor gebracht, dort für mehrere Jahre lang dann gefahren und mit Neutronen bestrahlt quasi, erzeugen natürlich dabei auch Energie durch die Spaltung. Die Energie könnte man dann auch in Elektrizität umwandeln, aber es geht eben um einen jahrelangen Betrieb in einem Atomkraftwerk. Dann muss man die Elemente rausholen aus dem Kraftwerk, mehrere Jahre zwischenlagern. Und dann müsste man diese Brennelemente nochmal fahren und nochmal und nochmal. Also man müsste immer wieder diese Schritte auflösen, Brennelementfertigung, fahren im Reaktor, abklingen und so. Das müsste man konsekutiv über, sage ich mal, naja, man schätzt so 7 bis 10 Jahre dauert ein Zyklus, und man müsste mindestens 10 Zyklen machen, um ein Anfangsinventar von solchen Actiniden oder von Atommüll dann zu behandeln. Und das hieße dann übersetzt quasi, also wir reden, wenn man Transmutation ernsthaft betreibt, über Zeiträume von mehr als 100 Jahren, eher 150, 200 Jahre, damit man dann das Anfangsinventar auch auf einen nennenswerten Teil reduziert, also auf zum Beispiel 10% des Anfangsinventars an Actiniden. Und die bleiben aber dann immer noch übrig. Und je länger man das macht, desto mehr kann man dann natürlich runterkommen. Aber am Ende bleibt immer auch eine Restmenge übrig, eine Restmenge an Actiniden und eine Restmenge natürlich dann des restlichen Atommülls, der ja trotzdem anfällt.
Okay, das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch von ein paar Millionen Jahren mit einem relativ umständlichen beziehungsweise ja immer noch so nicht so richtig gangbaren Instrument auf mehrere 10.000, 100.000 Jahre runtergesetzt, allerdings auch in einem längeren Prozess, aktiven Prozess praktisch, dass es überhaupt läuft. Unsere Atomkraftwerke sind ja an sich nicht unbedingt sicher, auch wenn es immer behauptet wird. Ist denn der aktuelle Prozess oder wäre der aktuelle Prozess denn eigentlich sicher oder gibt es da auch Gefahren?
Das kommt ganz drauf an, welche Reaktoren man einsetzt. Also die derzeitig betriebenen Leichtwasserreaktoren sind nicht besonders günstig dafür, und man kann Plutonium eben einsetzen in diesen Mischoxidbrennstoffen, aber die anderen Elemente wie im Americium oder Curium, die wirken sich sehr negativ auf die Reaktorsicherheitseigenschaften aus. Und die, also in jedem Reaktor sozusagen, wirken sich negativ aus. Und die Effizienz könnte man jetzt erhöhen, wenn man die Reaktoren der nächsten Generation, die ja versprochen werden seit vielen, vielen Jahrzehnten, kann man schon sagen, und immer wieder wird gesagt, ja, in 20 Jahren wären sie dann soweit wie schnelle natriumgekühlte Reaktoren, der schnelle Brüter, der dann aber eben ein schneller Verbrenner wäre. Und solche Reaktoren wären eben im Prinzip fürs rein physikalisch gesehen besser geeignet. Das Problem an diesen Reaktoren ist, sie sind eben auch nicht wirklich erprobt. Und sie haben meines Erachtens auch doch, je nachdem, welche Reaktortyp wir reden, auch zumindest dieselben Risiken, Sicherheitsrisiken, aber manche auch sogar höhere. Und vor allem, wenn eben solche Transmutationsbrennstoffe eingesetzt werden, ist das sicherheitstechnisch sozusagen immer eigentlich ein Nachteil.
Okay. Wir haben jetzt Atommüll. Jetzt nehmen wir mal ganz positiv an. Ich habe das, glaube ich, vorhin schon verstanden, dass es da noch viele Probleme gibt. Ziemlich viele Probleme. Nehmen wir jetzt ganz positiv an, dass das irgendwie laufen würde. Wir haben aber schon Atommüll. Kann man denn irgendwie in diesen ganzen Prozess reinsetzen? Da ist Atommüll in die Meere gekippt worden oder jetzt bereits tiefengelagert, zumindest zwischengelagert. Kann der einfach oder könnte der einfach geborgen werden, um dann entsprechend transmutiert zu werden?
Nein, also die alle seriö meines Erachtens seriösen Ansätze dazu sagen ganz klar, dass also nur die abgebrannten Brennelemente für so eine Transmutation in Frage kommen. Alles andere wäre viel zu aufwendig. Das von ausgeschlossen ist insbesondere die Glaskokillen, also die Abfälle, die in Glaskokillen schon aus Le Hague zurückgekommen sind, wo das Plutonium abgetrennt wurde. Ausgeschlossen sind auch viele der Sonderabfälle, zum Beispiel aus dem Thorium oder aus dem Hochtemperaturreaktorprogramm oder auch aus den Forschungsreaktoren. Das heißt, im Wesentlichen, und wie ich vorhin schon sagte, wenn man das einigermaßen zügig machen will, bleibt auch eine Restmenge einfach per se übrig. Das heißt, am Ende wird man um ein Endlager nicht herumkommen, so oder so. Also die Transmutation ändert sozusagen nichts an der Endlagernotwendigkeit für diese anderen Abfallströme, die dann eben trotzdem noch da sind.
Jetzt ist es aber trotzdem mal grundsätzlich, also das heißt, das funktioniert also praktisch momentan noch nicht so richtig. Man hat ja die Hoffnung, sind die in der richtigen Richtung irgendwie oder machen die da Fortschritte? Wenn ich gelesen habe, ist es so, dass also so alle, ja, so jährlich praktisch so ein Artikel auftaucht über diese Transmutation und das immer gefeiert wird und man immer mehr oder weniger kurz vorm Durchbruch steht.
Ja, also dazu muss man wissen, die Bundesregierung hat sich selber verpflichtet, auch eben Alternativen zur Entsorgung anzuschauen, wo da eben auch die Transmutation gehört. Und deswegen wird das auch beobachtet, was da als Forschung passiert. Und die Forschung ist schon, also wird viel geforscht in diesem Bereich, aber es kam bisher nicht zu Durchbrüchen. Die Forschung ist im Prinzip eine Laborforschung zum größten Teil. Und immer dann, wenn man im Prinzip jetzt dann größere Mengen an Geldern in die Hand nehmen müsste, wird das nicht gemacht. Und ich denke auch aus gutem Grund, weil einfach die versprochenen Lösungen nicht wirklich, also A, nicht kostengünstig sind, B, eben dann doch ganz viele versteckte Probleme aufweisen und nicht wirklich das Versprechen halten, mit dem dann eben in solchen öffentlichen Zeitungsartikeln oft dann versprochen wird, wir schaffen die Endlagerung ab und wir machen saubere Kernenergie und, was da alles dann versprochen wird. Wenn man dann genauer reinschaut in die Forschungsprogramme, bleibt davon meistens nicht viel übrig. Zudem ist es so, dass also die Entwicklung immer quasi schon hinter den Versprechen zurückgeblieben ist. Also von diesen riesen Fortschritten, die man da jedes Jahrzehnt quasi verspricht, ist dann einfach nicht viel übrig geblieben.
Belgien scheint jetzt aber relativ einzusteigen. Da gibt es dieses Städtchen Mol und da soll der Reaktor Myra, wenn ich es richtig gelesen habe, jetzt gebaut werden oder ist der schon gebaut?
Nein, der soll gebaut werden, aber auch das ist ein Wunsch, der schon seit mindestens 2 Jahrzehnten besteht. Die Idee bei dem Myra-Reaktor ist der, dass das Forschungszentrum MOL oder das Studienzentrum für Kernenergie, das ist vergleichbar mit dem Kernforschungszentrum Karlsruhe, dem damaligen oder Jülich, also ein großes Kernforschungszentrum, das ist eben in dem Städtchen Mol angesiedelt und die Belgier betreiben dort auch einen Forschungsreaktor und dieser Forschungsreaktor, der erreicht irgendwann auch sein Lebensende. Und um diesen Forschungsreaktor zu ersetzen, gab es eben schon seit 20 oder 30 Jahren Pläne und das soll eben dieser Myra-Reaktor sein und das ist in ein sogenannter bleigekühlter Reaktor, der eventuell sogar mit einem Beschleuniger betrieben werden soll. Aber die Pläne, was genau für ein Reaktor dort gebaut wird, die ändern sich immer mal wieder, je nach der Finanzlage des Projekts, die auch bis lange Zeit unsicher war. Jetzt soll aber tatsächlich wohl der Bau begonnen werden, aber zunächst wird eben nur der Forschungsreaktor gebaut, ohne Beschleunigeranlage, vielleicht später auch mal eine Beschleunigeranlage. Und eine der Ziele in dieser Forschung, und das ist schon lange auch ein, sozusagen ein Programm im, in diesem Mohler-Forschungszentrum, ist es, die Transmutation weiter zu erforschen. Das wird aber in vielen Forschungszentren in Europa durch das Euratom-Programm auch gemacht.
Das heißt, Fazit, die jetzt ständig auftauchenden Nachrichten, die auch wieder kommen, über die Transmutation sind erstmal sozusagen eine weit gefasste Zukunftsoption, aber kein unbedingtes Ablenkungsmanöver, weil es gerade die Atomenergie als grünes, ein grünes Mäntelchen gekriegt hat. Und insofern, naja, Hoffnung vielleicht, aber naja, nicht viel.
Ja, also Ablenkungsmanöver weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall kann man sagen, dass es gut anstände, den Wissenschaftlern, die Nachrichten dazu verbreiten, einfach eine ehrliche Abschätzung dieser Technologien vorzunehmen und nicht immer alles Mögliche zu versprechen, sondern einfach dann bei den Tatsachen zu bleiben. Denn dass die Transmutation keine wirkliche Option ist, um die Endlagerung abzuschaffen, wurde wirklich in Großstudien und nicht von kritischen Wissenschaftlern, sondern von quasi Nuklearwissenschaftlern des Businesses schon also in den 80ern, in den 90ern und in den 2000 Jahren immer wieder festgestellt. Ja, also Studien, wo mehrere 10, 100 Leute zusammengearbeitet haben, gibt etliche dazu. Und die Feststellung ist immer wieder dieselbe. Die Transmutation bringt eigentlich nicht wirklich was für die Endlagerung, weil bei einem Endlager eben nicht die Actiniden entscheidend sind, sondern die langlebigen, mobilen Spaltprodukte, die aus dem Endlager rauskommen. Die werden nicht adressiert, sondern im Gegenteil, da werden mehr produziert durch Transmutation. Dann die neuen Reaktoren, die man dazu eigentlich bräuchte, ja, werden seit vielen Jahrzehnten versprochen und die Fortschritte sind also marginal. Jetzt gibt es mal einen neuen Anlauf durch die Start-up-Szene, aber man sieht eigentlich bisher nicht wirklich, dass ein Durchbruch erreicht worden ist. Das Zweite, das Dritte ist die Abtrennungsfragen der Technologien der Abtrennung, also um diese Elemente abzutrennen. Das ist also extrem schwierig, dass das Großtechnik, also im Labor zu machen, zu nachzuweisen, dass das geht, ist relativ ja, also unaufwendig. Aber eine großtechnische Umsetzung ist dann quasi, die notwendig wäre, ist unglaublich kostenintensiv, teuer. Wir reden da über eben riesige Fabrikanlagen wie in La Hague, ja, Kilometer groß, um sowas umzusetzen. Und das wird dann nicht dazu gesagt in diesen, also die Klammer zu, ja, das wird nicht gesagt und darüber wird nicht diskutiert. Auch wird nicht gesagt, dass wir über einen Zeitraum von 150 Jahren Kernenergienutzung reden müssten, in denen mehrere Reaktoren hintereinander gebaut werden. Man braucht die Expertise etc. und so weiter und so fort. Also eigentlich finde ich das nicht besonders ehrlich dann in vielen dieser, sag ich mal, eher publikumswirksamen Artikel dargestellt. Da werden dann einfach die Versprechen rausgepackt und die ganzen Abers werden eben versteckt. Und das finde ich dann doch nicht wirklich besonders ja, einfach ehrlich.
So, Matthias Englert vom Öko-Institut. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Ja, bitteschön.